Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Neo-Podcast für besondere Eltern. Heute einmal zu einem Thema der Reifgeborenen, nicht zu den Frühgeborenen, sondern die Reifgeborenen, die im Kinderzimmer sind. Beide Müttern, dazu heute bei mir Daniela Bons. Hallo Daniela.
Hallo Martin.
Vielen Dank, dass du da bist. Daniela, du bist Pflegeleitung der Wochenbettstation. Könntest du dich einmal kurz selber vorstellen?
Ja, mein Name ist Daniela Bons. Ich bin seit circa 3,5 Jahren die pflegerische Leitung im Bereich Wochenbettstation, was ja die Betreuung, Begleitung unserer Familien in den ersten Tagen umfasst, und genießt es mit meinem Team sehr.
Ihr habt so das Privileg, die Jüngsten unserer Gesellschaft erstmalig begrüßen zu dürfen. Was sind denn so eure Aufgaben, wenn die Kinder oder die Mütter mit den Kindern zu euch auf die Station kommen?
Es ist richtig, wir sehen das alle als Privileg, die Jüngsten unserer Gesellschaft in den ersten Stunden innerhalb ihrer Familie begleiten zu dürfen. In dem Moment, wo Familien bei uns aufgenommen werden, geht der Fokus, wie gesagt, auf die gesamte Familie. Also wir betrachten sie nicht einzeln, wir versuchen das als Einheit zu sehen und diese Einheit zusammenzuführen. Hauptsächlich oder einer der Hauptbestandteile in unserer Arbeit ist die Kommunikation Richtung Eltern, aber auch Übersetzungsleistung, was die Kommunikation zu den Neugeborenen betrifft.
Die Idee dabei ist ja, dass Neugeborene, nachdem sie ja nicht reden können, und aber sehr wohl sehr viele Signale aussenden, nicht immer so leicht zu verstehen sind. Und früher war es ja üblich, dass wenn Mütter Neugeborene mit nach Hause gebracht haben, dass die Großfamilie sie unterstützt haben dabei. Das fällt jetzt komplett weg. Das heißt, das ist eines eurer Hauptaufgaben, die Eltern da zu unterstützen.
Richtig, genau. Diese Aufgabe beginnt ja schon eigentlich in der Schwangerschaft, weil wir vom Unternehmen aus im Rahmen der Elternschule ja Geburtsvorbereitungskurse anbieten, genauso wie die Veranstaltung Alles rund um die Geburt. Und auch nach der Geburt versuchen mit Hilfe von Stillgruppen Informationen an die Familien weiterzugeben von den jeweils entsprechenden Experten und die Familien dahingehend mit Informationen zu unterstützen, die wirklich zielgerichtet sind auf die Situation oder die Themen, die für die Familie präsent sind.
Darüber hinaus ist es trotzdem wichtig, das Neugeborene auch medizinisch sehr genau im Auge zu behalten. Das heißt, wenn so ein Kind bei euch auf die Station kommt, auf was schaut ihr dann gleich einmal am Anfang?
Wir unterscheiden zwischen einer vaginalen Geburt und einer Sektio, also einem Kaiserschnitt. Im Rahmen von einem Kaiserschnitt ist die erste pflegerische Tätigkeit, die wir begleiten dürfen, der Mutter das Bonden zu ermöglichen, heißt wirklich eine Beziehung zu dem Neugeborenen aufzubauen und gleichzeitig, wenn gewünscht von der Mutter oder von der Familie, dem Kind einen optimalen Stillbeginn zu ermöglichen. Heißt dieses Self-Attachment, 9 Phasen, in dem das Neugeborene den Weg selbstständig zur Brust sucht und auch findet, dass wir das bestmöglichst unterstützen. Im Rahmen von einer vaginalen Geburt, also ganz normaler Partus, ist es so, dass wir das Gleiche versuchen, auch auf der Station, ganz viel Ruhe, sodass wir dann Mutter, Kind, aber auch den Vater, wie gesagt, im täglichen Handling mit dem Neugeborenen unterstützen können. Und sollten Themen auftreten, sei es zum Beispiel eine Neugeborenen-Gelbsucht, wir da Hilfestellung und Unterstützung im Bereich der Diagnostik und Therapie leisten.
Das heißt, ein gewisser Unterschied besteht zwischen einer Spontangeburt und einer unterstützten oder Kaiserschnittgeburt. Der Hauptunterschied ist der, wir haben ja jetzt ein eigenes Bonding-Zimmer für nach dem Kaiserschnitt, nach der Kaiserschnittgeburt. Im Prinzip ist das ein spezieller Aufwachraum, wo sie eben nach der OP hinkommen. Wie schaut dort die Betreuung aus?
Ja, genau. Also das Ziel, das große Ziel vom Post-Sektio-Bonding-Raum ist es, Mutter und Kind nicht zu trennen. Das ist vorab leider nicht anders möglich gewesen, dass man nach der Sektio, also unmittelbar nach der OP, Mutter und Kind leider trennen hat müssen. Die Mutter ist Richtung Anästhesie-Aufwachraum verlegt worden, während das Kind bereits auf der Wochenbettstation war mit dem Vater. Das wollten wir umgehen. Das war das ganz das große Ziel und haben aufgrund dessen diesen Post-Sektio-Bonding-Raum neu erbaut. Es sind zwei Positionen drinnen, also auch nie mehr als zwei Familien gleichzeitig und hat einfach zum einen den Sinn, dass die Mutter postoperativ nach dem Kreuzstich noch überwacht werden kann und gleichzeitig in den Bindungsaufbau mit ihrem Baby gehen kann.
Das heißt, im Prinzip ist es ein neuer zusätzlicher Aufwachraum, der eben speziell für Mütter oder Familien mit einem Neugeborenen gebaut worden ist, wo eben genau das Bonding stattfinden kann. Dieses Bonding findet nach der Spontangeburt ja bereits im Kreißsaal statt. Das heißt, diese Möglichkeit, die die Mutter vorher nicht hatte in unserem alten Aufwachraum oder nicht in diesem Umfang hatte, können wir jetzt wirklich anbieten über diesen Post-Sektor-Bonding-Raum. Und dadurch hoffen wir, dass bei beiden Gruppen das Bonden und die Beziehungsaufbau gleichwertig, gleich gut funktioniert. Und nachdem die Mutter dann aus dem Post-Sektio-Bonding-Raum dann raus darf, also aus der Überwachung durch die Anästhesie, kommt sie dann zu euch auf die Station. Dort wird das Kind einmal noch einmal gewogen.
Richtig, genau. Es finden dann eigentlich laufend sofort die ersten Untersuchungen statt, pflegerische Untersuchungen, wie zum Beispiel die Gewichtskontrolle.
Die Gewichtskontrolle ist was total Wichtiges für uns, weil die Gewichtskontrolle sagt uns einfach darüber aus, wie die Ernährung des Kindes funktioniert, wie der Nahrungsaufbau ist. Wir wollen, dass die Kinder abnehmen, wir wollen aber nicht, dass sie zu viel abnehmen. Aus dem Grund haben wir so Grenzen eingeführt, von denen, wo wir hellhörig werden und ein bisschen mehr auf Unterstützung oder auf Optimierung gehen. Welche Gewichtsgrenzen, Abnehmegrenzen sind für uns relevant?
Bei reif geborenen Säuglingen sind es die 10%, auf die wir uns geeinigt haben. Das ist eben in der medizinischen Kurve auch markiert. Also wir berechnen uns bei jedem einzelnen Säugling diese 10% und ziehen eine Markierung in der Dokumentation. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das ist mehr ein Tool für uns, um aufmerksam zu werden und in dem Moment mit euch auf der ärztlichen Ebene in eine gute Kommunikation zu gehen, um eben eine weitere Gewichtsabnahme zu verhindern und da einfach in ein gutes Ernährungsmanagement überzugehen.
Das heißt, es ist nicht bedrohlich, wenn man bis dorthin abnimmt, sondern das ist so für uns ein Marker, eine Red Flag, wo wir einfach wissen, auf das müssen wir noch besonders achten und einfach schauen und dass wir dann eben das Zunehmen des Kindes wieder optimieren. Und das ist in den allermeisten Fällen ein Ernährungsthema, also Stillthema. Und deswegen ist auch das Stillen ein ganz, ganz großes Thema auf Station.
Stillen ist, das Ernährungsmanagement ist eigentlich das Thema für uns, was ja sehr vielschichtig ist, manchmal vielleicht noch nicht den Stellenwert hat, was es meiner Meinung nach auch haben sollte in der Gesellschaft und wahnsinnig viel Input braucht, aber auf beiden Seiten, für die Eltern, aber genauso für das Neugeborene.
Dieses Stillen ist ein unglaublich natürlicher Vorgang. Das Säugen, unsere ganze Gattung wird nach dem Ernähren unserer Jüngsten benannt. Und trotzdem hat es den Stellenwert nicht, den wir gerne hätten. Also dieses Stillen wird immer so, ja, das geht eh, aber das geht nicht von alleine.
Nein, nicht von alleine. Es braucht einfach wahnsinnig viel Geduld zum einen. Man muss sie mit dieser Laktation, mit der Milchbildung, wie entsteht Muttermilch, was braucht es dafür, einfach auseinandersetzen, erfordert somit einen fachlichen Background, um das auch gut begleiten und betreuen zu können und natürlich auch den Einsatz vom Kind. Das sind oft ganz simple Maßnahmen, wie das jetzt ein Säugling beispielsweise den Mund nicht ganz geöffnet hat. Das bedarf einfach nur ganz eine kurze Unterstützung von unserer Seite, geht aber wirklich hin bis zu Schluckstörungen und so weiter.
Und auf das habt ihr alle ein Auge. Das ist euer Job, dass ihr darauf schaut, dass die Stillmahlzeiten gut funktionieren. Was passiert, wenn man merkt, dass das nicht so rennt?
Man versucht in allererster Linie herauszufinden, an was liegt's, was braucht's von unserer Seite, liegt's daran, dass wir vielleicht zu wenig Informationen gegeben haben, vielleicht auch die falschen? Ist der Weg, den wir gehen, das, wo sich die Mutter vielleicht auch nicht ganz wohl fühlt? Das ist eine ganz sensible Situation. Oder gibt es wirklich ein Thema in der Ernährung, wie beispielsweise eben das Schlucken oder ist ein Zungenband, wäre jetzt die Ursache da dazu, haben wir da vielleicht irgendwo ein Zungenbandthema, dann müssen wir schauen, dass wir das beheben. Ja.
Es ist ja so, dass relativ leicht und relativ gerne auch, dann, wenn das Kind in den ersten Tagen dann zu wenig kriegt, auch ein Flascherl geben wird, Formularnahrung. Wir haben da jetzt einen neuen Revers für die Mütter. Was steht denn da drin am?
Ja, genau. Also es gibt seit kurzem, ungefähr ein halbes Jahr jetzt, ein Formula-Infoblatt. Das ist, glaube ich, auch mit deiner Unterstützung und unseren Stillberaterinnen gemeinsam erarbeitet worden. Das geben wir den Eltern, bevor wir das erste Mal Formula-Nahrung zufüttern. Warum machen wir das? Grundsätzlich ist es die freie Entscheidung der Eltern. Also auch in Richtung Flasche füttern wird es von uns einfach die Anleitung, Begleitung auf einer wertfreien Ebene geben. Uns ist aber wichtig, dass die Eltern die Entscheidung informiert treffen. Heißt, sie sollen aufgeklärt sein, was bedeutet stillen, was bedeutet zufüttern. Und das soll jetzt eben einfach ein Tool sein, dieser Infozettel, dass die Eltern an die Informationen kommen.
Und es soll eben nicht ein Revers sein, dass man quasi was Verbotenes oder was Schlechtes tut, wenn man das tut, sondern das soll eine wertfreie Information sein, durchaus aber mit der Überzeugung, dass Stillen der Formularnahrung, wenn es möglich ist, um Klassen, Generationen, Welten überlegen ist und dass wir sehr dahinter sind, dass man den Kindern was Gutes tut und eben das Stillen forciert. Wenn das Stillen forciert, das Gewichtszunehmen passt, die Gewichtszunahme passt, sind das ja nicht die einzigen medizinischen Maßnahmen, die man beim Kind setzt oder die ihr setzt. Was sind denn so die normalen Sachen, die noch im Kinderzimmer passieren während dem Aufenthalt?
Während dem Aufenthalt, es geht natürlich ganz viel Information bezüglich dem später täglichen Handling, das heißt die Nabelpflege, das Wickeln, Hautpflege, Babybad etc. Aber natürlich leisten wir auch Unterstützungsarbeit in der Diagnostik. Das bedeutet, bei uns hat jedes Neugeborene neben der Erst- und der Zweituntersuchung bekommt es eben auch zum Beispiel das Neugeborenen-Screening anhand von einer Blutabnahme, was von der Pflege quasi durchgeführt wird. Genauso den Hörtest, den wir standardmäßig machen, oder einen Hüftultraschall.
Das heißt, das sind die Standarduntersuchungen, die durchgeführt werden, sind eben die Stoffwechselscreening, wo eben ganz viele behandelbare Stoffwechselerkrankungen abgenommen werden. An welchem Tag wird das durchgeführt?
Das wird ab der 36. Stunde durchgeführt. Das ist sehr genau. Das heißt, das spielt für uns auch immer eine sehr große Rolle, für die betreuende Pflegeperson eine große Rolle. Was ist denn der genaue Geburtszeitpunkt? Das heißt, das ist einfach die Arbeitsleistung, die wir erbringen über jede einzelne Familie, insbesondere über jedes einzelne Neugeborene, sehr gut und sehr genau informiert zu sein.
Das heißt, wenn die Stoffwechselscreening dann nach 36 Stunden abgenommen wird, der Hörtest ist auch vor der Entlassung?
Ja, richtig, also definitiv vor der Entlassung. Ein Hörtest könnte man grundsätzlich unmittelbar nach der Geburt machen. Wir schauen, dass wir das zusammen in einem Package machen, meistens eben mit diesem Neugeborenen-Screening und 36 Stunden vergehen lassen. Einfach aber auch aus dem Grund, weil die Ohrmuschel innen ja noch mit Fruchtwasser befeuchtet ist, was zu einem fehlerhaften Ergebnis führen kann.
Das ist ja auch der Hauptgrund, warum, oder der häufigste Grund, wenn es nicht funktioniert, der Hörtest, dass einfach noch Käseschmiere oder Fruchtwasser im Gehörgang ist und das dann einfach noch nicht offen ist. Da schicken wir dann die Eltern, wenn wir einen auffälligen Befund haben, innerhalb von 2-3 Wochen dann auf die HNO. Da können sie dann ohne Termin vormittags hinkommen an bestimmten Tagen. Da steht dann im Entlassungsbericht drinnen, wann das ist, wo dann der Hörtest wiederholt wird und in der Regel funktioniert er dann. Nicht bei allen natürlich, weil es kann ja wirklich was sein, aber das wird dann kontrolliert. Weiteres Screening ist das Pulsoxyscreening?
Genau, das Pulsoxyscreening, das ist eine nicht invasive Methode zur Messung von der Sauerstoffsättigung, gibt Ausschlag oder trifft eine sehr gute Aussage über eventuell bestehende Herzfehler, die in der Schwangerschaft nicht diagnostiziert worden sind.
Das bringt auch totale Unterstützung, dass man eben Vizien sieht, bevor sie wirklich klinisch relevant sind. Und solche Herzerkrankungen sind natürlich relevant, frühzeitig zu sehen oder zu wissen, weil solange ich noch nicht wirklich klinisch krank bin, ist das Kind in einem viel besseren Zustand und kann mir viel besser helfen, als wenn das Kind erst auffällt, wenn es krank ist. Also das ist echt cool, dass das jetzt funktioniert und ist jetzt auch Routine. Über diese Diagnostik hinaus gibt es auch noch diverse andere diagnostische Sachen wie Blutabnahmen. Zu welchem Grund werden die durchgeführt?
Blutabnahmen werden bei uns hauptsächlich zur Kontrolle von Bilirubin durchgeführt und gibt Rückschlüsse mitunter eben auf den Ernährungszustand und führt in weiterer Folge oder Bedarf bei einer Erhöhung von Bilirubin einfach auch medizinischen Therapien wie zum Beispiel der Phototherapie.
Ja, das stimmt nämlich wirklich, dass dieser Gelbwert, das Bilirubinwert, ganz viel über die Ernährung aussagt, weil das Bilirubin kann nur von den Neugeborenen über den Darm ausgeschieden werden und sie scheiden nur dann etwas oder Stuhl aus, wenn sie auch genug essen und damit ist, solange oben zu wenig reinkommt, geht unten zu wenig raus und dann steigt das Bilirubin an. Und das ist schon ein Marker, der einem zeigt, dass das mit dem Essen noch nicht geht. Wobei natürlich der Hauptgrund oder einer der vielen Gründe, warum wir es kontrollieren, auch der ist, dass das Bilirubin aus Krankheitsursache ansteigt, wie zum Beispiel bei einer Blutgruppenunverträglichkeit zwischen Mutter und Kind, wenn entweder im AB0-System oder im Reso-System, was seltener ist, aber vor allem im AB0-System eine Unverträglichkeit da ist, dass eben die Mutter Antikörper produziert gegen das kindliche Blut und dann ein paar der Antikörper auch zum Kind gelangt sind und diese Antikörper das Blut zerstören und dadurch fällt das vermehrt Bilirubin an. Das ist nämlich die Frage, warum werden alle Kinder gelb? Wir sind auch als Neugeborene gelb geworden, das ist physiologisch. Man nennt es Gelbsucht. Warum das Wort Sucht dort drinnen ist, das versuchen wir immer zu vermeiden, aber man versteht es auch nicht ganz, aber das hat sich halt eingebürgert. Diese Gelbsucht, diese Gelbfärbung ist normal. Jedes Neugeborene muss das Blut, das es vor der Geburt gehabt hat, abbauen und das ein Blut neu aufbauen. Und das findet dann halt zu einem Zeitpunkt statt, wo die Leber des Kindes noch nicht so fit ist, dass es das alles bewältigen kann. Und deswegen wird ein Neugeborenes physiologisch gelb. Und man kann halt vermehrt gelb werden, wenn man entweder zu wenig isst, weil man es nicht ausscheiden kann, oder weil eine Ursache dahinter ist. Und diese Ursache müssen wir natürlich ausschließen. Wichtig, wenn eine Ursache hinter einer Gelbfärbung steckt, wie eben eine Unverträglichkeit, dann braucht man in erster Linie Geduld, weil dann bleiben die Kinder länger. Warum bleiben die Kinder länger?
In dem Moment, wo eine Diagnose im Hintergrund steht, wird das Neugeborene zu einem Patientenkind. Da muss man vielleicht nur zum besseren Verständnis ergänzen. Gesunde Neugeborene, wie bei uns auf der Wochenbettstation, werden von Anfang an als Begleitperson aufgenommen und gelten eben nicht als eigenständiger Patient.
Das Witzige ist, dass grundsätzlich ja so ist, dass Begleitpersonen im ganzen Krankenhaus möglich sind und dass es striktest verboten ist, medizinische Handlungen oder Leistungen für Begleitpersonen zu erbringen. Mit Ausnahme des Neugeborenen. Ja. Und diese Begleitperson wird nie gezählt. Wenn man denkt, ein Zimmer, wo Mütter drinnen sind, zählt man die Patienten, sprich die gesunden Mütter. Und die Kinder, die dabei liegen, werden nicht als Patienten gezählt und somit auch nicht als Personen gezählt. Das heißt, ein Zweibettzimmer der Mütter, wo eigentlich bei jedem der Mutter ein Kind dabei liegt, also eigentlich vier Menschen im Zimmer leben, sind eigentlich vier Bettzimmer, aber aufgrund des Statuses des Kindes werden da draußen nur zwei Bettzimmer, aber schreien dann meistens nicht die, die in den großen Betten liegen, ja, und laut sein in der Nacht. Also es ist schon ein bisschen paradox, aber ja, das ist halt so, dass diese Neugeborenen so eine ganz spezielle Abrechenversion haben. Die haben dann so eine Pauschalabrechnung und da sind eben diese ganzen Neugeborenenleistungen mit dabei. Und wenn die Kinder dann aber krank werden und irgendein Problem haben, eine Diagnose haben und eine Therapie brauchen, bei der Gelbfärbung dieser Hyperbilirubinämie wäre es eine Phototherapie, dann werden sie zu Patienten und dann sind Mutter und Kind Patient gemeinsam auf der Wochenbettstation aufgenommen.
Genau, richtig. Da melden wir sie um. Das geht automatisch, das macht die Pflege. Grundsätzlich für die Familien ändert sich nichts. Es geht nur um den Aufnahmestatus im Hintergrund. Das ist eine administrative Sache.
Ist ja auch etwas, was sich geändert hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Früher war es so, dass ein Kind mit einer Phototherapie dann auf einer Kinderstation, auf die Neonatologie gekommen sind. oder Kinder, die eine Antibiose haben, weil sie ein bisschen eine Infektion haben, eine neugeborene Infektion, die aber nicht in eine Sepsis oder eine schwerwiegende Erkrankung ausartet, oder wo Blutzuckerbehandlungen sind, wo sie intravenöse Zuckerzufuhr brauchen, das können wir mittlerweile alles im Kinderzimmer machen. Das heißt, dass wir die Patienten auch mit im Kinderzimmer aufnehmen, damit wir eben Mutter und Kind nicht trennen müssen.
Ja, genau, aber nicht nur im Kinderzimmer, sondern mittlerweile ist dieses System auf alle drei Etagen relativ gut implementiert, dass wirklich wir gewährleisten können, auch die Familie nicht von einem Stock in den anderen zu transferieren.
Da muss man natürlich sagen, dass Leute, die unser System nicht kennen, wir haben im Prinzip drei Wochenbettstationen aktuell, wo die stockwerkmäßig getrennt sind, und ein großes Kinderzimmer, wo eben auch Überwachungsmöglichkeiten da sind, haben wir nur in einem der Stockwerke. Und in den beiden anderen war eben kein Kinderzimmer, in dem quasi das Kind dort überwacht wird. Deswegen gilt eben, das Kinderzimmer ist nur auf einer Station. Aber Patienten gibt es natürlich auf allen drei Stationen. Sie liegen aber auch auf der einen Station mit Kinderzimmer nicht im Kinderzimmer, sondern natürlich dort auch bei den Müttern. Und das Personal ist halt dann dem Kinderzimmer zugeordnet, aber das sind alles eher Namensgebungen und Zuordnungen. Das Ziel ist, Mutter und Kind auch mit einem kranken Kind, solange das nicht irgendwie intensivmäßig überwacht, atemmäßig instabil ist, bei der Mutter zu lassen und dort als Patient zu führen. Und die klassischen Patienten sind eben Phototherapie bei einer erhöhten Gelbfärbung, der Zucker, wenn der nicht passt, und der Glukoselauf, die Antibiotika, wenn dort bei einer Infektion, und Frühchen. Also wir haben gar nicht so wenig Frühchen bei uns.
Nein, wir haben absolut nicht wenig Frühchen. Insbesondere unser Arbeitsauftrag geht da Richtung die ganz sensible Gruppe von den Late Preterms.
Das heißt, ab 34.0 können die Frühgeborenen bei der Mutter betreut werden. Dabei ist es dann natürlich eben auch so, dass dann wirklich beide, also Mutter und Kind, jeweils als Patient getrennt aufgenommen sind, aber gemeinsam aufgenommen und gemeinsam stationär betreut. Was passiert, wenn die Mutter dann quasi entlassbar ist, das Kind aber noch Patient bleibt?
Wenn das Neugeborene, also das Kind, weiter Patient bleibt, die Mutter aber grundsätzlich entlassbar ist, ändert sich die Situation nochmal. Diesmal betrifft es aber die Eltern, weil durch das, dass die Mutter zur Begleitperson wird und das Kind Patient ist, gibt es in diesen Fällen in der Regel eine Transferierung Richtung Kinderzentrum. Für das haben wir eine eigens eingerichtete Eltern-Kind-Station, wo das Kind weiter betreut wird, als Patient aufgenommen ist, die Mutter ebenfalls 24 Stunden beim Kind verbleiben kann, aber als Begleitperson gilt.
Da ist es dann halt andersrum, und dann ist es halt eine echte Begleitperson, und da muss die Mutter wirklich entlassen sein, weil eben keine medizinischen Leistungen oder Handlungen mehr möglich sind, sobald sie Begleitperson ist. Das heißt, da muss sie fit sein und mit dem Kind mitgehen können. Und das ist ebenfalls Teil der Neonatologie, wird eben auch von der Neo betreut, und damit ist diese kontinuierliche Betreuung gewährleistet vom Kinderzimmer, wenn notwendig ist, neointensiv oder eben wenn das Kind zum Wachsen, zum Überwachen, zur weiteren Betreuung noch aufgenommen werden muss, ohne Intensivbedarf, auf die Eltern-Kind-Station. Ist natürlich so, dass bei manchen oder bei vielen Kindern diese Entlassung von Mutter und Kind nur um ein paar Tage unterschiedlich ist, dass die Mutter halt 2-3 Tage früher fit ist, und wir merken aber, das geht sich aus, da müssen wir nicht transferieren, dann schaffen wir auch das in vielen Fällen, dass uns die Geburtshilfe da dieses Bett für die Mama noch ein bisschen länger zur Verfügung steht. Wir schmeißen in der Regel die Mütter nicht raus, sobald sie fit sind, sondern wenn das Kind 2 Tage später dann auch fit sein wird, dann behalten wir sie alle im Wochenbett, und dann dauert es halt ein bisschen länger. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass diese Dinge, vor allem Phototherapie, bei einer Rhesus- oder bei einer AB0-Inkompatibilität, wenn das Blutgruppensystem der Mutter und vom Kind nicht ganz zusammenpasst haben und das Kind mehr Phototherapie braucht, das kann schon lang dauern. Manchmal sind die echt tagelang, bis der eine oder andere Woche da, dass sie jeden zweiten, dritten Tag dann Phototherapie brauchen, dann wieder 2-3 Tage nicht. Und das funktioniert auf der Wochenbettstation in der Regel schon. Also dazu müssen die Kinder meistens nicht transferiert werden.
Nein, normalerweise bleiben genau diese Patienten, Kinder dann bei uns liegen. Ich glaube, das ist ja genau der richtige Platz dafür. Diese Räumlichkeiten, die Zimmer, die Gegebenheiten auch für die Eltern zu dem Zeitpunkt schon bekannt sind, sie sich in der Regel doch sehr wohl fühlen und wir das dank guter Kommunikation zur ärztlichen Ebene auch ganz gut regeln können.
Weil es würde einfach keinen Sinn machen, für zwei Tage dann das Kind und Mutter zu transferieren, neue Umgebung, alles neu einschulen, einlernen. Und das ziehen wir dann auf einer Station durch und das funktioniert echt super. Also diese Mischung und diese individuelle Art und Weise, wie jeder Patient so betreut wird, wie es wirklich für die Familie am besten ist, macht schon echt Sinn.
Ja, genau, das ist richtig, Martin. Also für uns das oberste Ziel ist die Zero Separation. Eben, wie wir schon erklärt haben, dass Mutter und Kind, die Familie und das Kind nicht getrennt werden. Dazu ist uns ja, glaube ich, in den letzten 2 Jahren doch einiges gelungen. Wie du angesprochen hast, die Implementierung von den einzelnen diagnostischen Verfahren, wie das Pulsoxy-Screening, was ganz leicht im Zimmer umzusetzen ist. Genauso wie eben auch, dass wir sagen, Mutter und Kind bleiben eine Einheit, bleiben bei uns und werden auch nicht verlegt oder transferiert wegen lediglich 1 oder 2 Tagen.
Sondern eben auch Phototherapie, nicht im Kinderzimmer, sondern bei der Mutter Glucose, bei der Mutter Antibiotika, bei der Mutter. Also dass man wirklich den Großteil der Dinge bei der Mutter machen kann und sie aufs Patient einfach aufgenommen sind.
Ist absolut richtig, Martin. Ich glaube, wir haben es wirklich gemeinsam geschafft, dass dieses Kinderzimmer, was es damals gab, eigentlich nur noch ein Begriff ist, in der Administration einfach aufleuchtet und Patientenpositionen kreiert, aber in der Regel nicht mehr umgesetzt wird. Also es ist wirklich flächendeckend auf 3 Stockwerken umgesetzt.
Das war nämlich total schwierig, das auch in der Verwaltung und in diesen ganzen Instanzen unterzubringen, dass bei uns die Betten nicht als fix wo verortet lokalisiert sind, weil wir haben ganz viele Mütterzimmer, wo die Mütter drinnen sind und bei jeder Mutter können 1, 2 Kinder dabei sein, ob es Zwillinge sind. Und dann kann eines von diesen Kindern dann halt auch einmal ein Patient sein. Das heißt, wir haben einmal das Patientenbett im Zimmer 1, dann im Zimmer 8, dann im Zimmer 15. Das heißt, wir variieren die Betten. Und das zu sagen, dass wir eben nicht die fixe Verortung der Betten haben und genau da, wo das Bett ist, dann auch der Patient ist, was... Das hat einiges an Überzeugungsarbeit bedarf und das hat jetzt gut funktioniert. Jetzt ist klar, jedes der neugeborenen Betten kann auch, dass er eigentlich nicht existiert, weil es ein Begleitpersonenbett ist, kann plötzlich zu einem Patientenbett werden. Und ob das jetzt im Zimmer 1 oder im Zimmer 8 ist, ist wurscht. Das ist natürlich ein Aufwand, das ist natürlich ein logistischer Aufwand, aber es geht mittlerweile.
Es geht, glaube ich, sogar sehr gut und die großen Gewinner dabei sind unsere Familien.
Ja, ich glaube auch, dass das etwas ist, was extrem wichtig ist und deswegen glaube ich, dass wir da jetzt einen schönen Bogen gespannt haben, um zu zeigen, wie eben die Nichtpatienten, Neugeborenen bei uns sehr intensiv betreut werden. Das ist ja im Winter jetzt dann noch einmal stärker, wenn die RSV-Saison kommt, dann kriegen diese nicht als Patient aufgenommenen Leute sogar Immunglobuline gespritzt, was ja auch so ein Novum ist. Das sind die einzigen Begleitpersonen, die wirklich auch Medikamente kriegen, auch das Vitamin K zum Beispiel, Vitamin D, das sind alles Medikamente, die man den Nicht-Patienten gibt. Und das ist so ein Novum in Österreich. Ich weiß nicht gar nicht, ob es in anderen Ländern auch so gehandhabt wird, aber auf jeden Fall bei uns ist es immer schon so gewesen, also ist es schwierig, das wahrscheinlich zu ändern. Es funktioniert, man muss halt schauen, dass die Leistungen auch dementsprechend dann honoriert werden und dann mit Personal auch hinterlegt werden. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Ich glaube auch. Und ich glaube auch, also so aus meiner Sicht als Pflegeleitung muss ich schon sagen, ich habe das Gefühl, dass wir da auf sehr vielen Ebenen unterstützt werden, dass man das auch sieht, was an Arbeit geleistet wird. Aber wenn es per se jetzt nicht diese typische pflegerische Arbeit ist, wie man sich das vorstellt mit Körperpflege, sondern richtig, es geht um die richtige Kommunikation, um sehr viel Kommunikation, Einfühlungsvermögen und Empathie.
Rund um die Geburt, das ist total emotional spannend auf der einen Seite, aber auch schwierig zum Teil, der Umgang damit. Und da muss man speziell geschult sein und sich auskennen. Und jeder, der Neugeborenes hat, weiß, dass das Ups and Downs gibt in dieser Zeit. Und das kennen wir, das verstehen wir natürlich. Und das ist unser Job, machen wir gerne. Und ja, ich glaube auch, dass wir da unterstützt werden. Man weiß, was man an uns hat, dass bei uns das, der Bereich der Neugeborenen so gut funktioniert. Ja, vielen Dank. Ich finde super, dass wir das jetzt ein bisschen auch mal über die gesunden Kinder plaudern durften.
Ich sage danke, Martin.
Ich hoffe, dass es für Sie auch ein spannendes Thema war. Ich hoffe, dass Sie uns treu bleiben. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.
Danke, Martin.
Das war Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.